und zu spiele ich mit den Gedanken. Das gebe ich allerdings zu, das ist schon ein bisschen pervers, dass ich vorher ein paar letzte freche Worte, oder du machst einen Zusammenschnitt aus den größten Momenten mit Carlo aus dem Podcast, dann in der Kirche abspielen. Vielleicht soll ich jetzt anfangen mit den letzten Worten? Nee, jetzt nicht. Also liebe, zurückgebliebene und dann so ein bisschen frech.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grauzone. Schwester Christa und Carlo von Tiedemann haben das Glottertal betreten. Ich sehe Sascha Hehn im Erdbeerkörbchen um die Ecke fahren. Jovial den eierschalfarbenen Pullover über die Schultern gehängt. So, jetzt ist auch gut. Obwohl, ich lasse es im Hintergrund bis zum Ende
laufen. Wunderschön, so eine Öffnung, Herrgott nochmal, das ist Leben, das ist taufrisch, fühle ich mich und glücklich und zufrieden und als wäre es nichts, was mich jemals belassen könnte, herrlich.
Ja, ich habe heute die Schwarzwaldklinik als Hintergrund oder als Opener gewählt, weil es Gründe hat.
Ja.
Du bist frisch aus dem Glottertal.
Ja, er ist
zu uns gestoßen.
Aus dem St. Georg-Glottertal. Ich war ein bisschen abgetaucht wegen leichter Herzprobleme, aber du weißt, so ein Tier wie mich schmeißt eigentlich wenig um. Auch nicht ein bisschen Herzkammerflimmern, was ich hatte. Was der Grund war, warum das können wir jetzt mal irgendwie.
Ja, das schneiden wir
alles. Das ist raus. Der Grund war, weshalb ich jetzt hier so sitze und das Maul aufreiße wieder, dass ich Herzflimmern hatte und musste mich dann aufgrund dieses Flimmerns in ärztliche Obhut begeben und die haben dann nachgeguckt, ob keiner guckt und wollen mich dann jetzt, deswegen darf ich mich jetzt schon für nächste Woche entschuldigen, nächste Woche operieren mit ganz, ganz großen Finessen, also mit Kamm und Schere rein ins Innere und wollen ein bisschen gucken, was das Herz nun sagt. Das Herz sagt, Alter, mach weiter, ich habe Termine. Also insofern bin ich in 14 Tagen wieder da, aber nächste Woche bin ich nicht da. Das war ein kleiner Schreckschuss, aber nur die Harten kommen Garten, du weißt es.
Ich dachte auch, das wäre physiologisch gar nicht möglich, dass dich mal was umhaut.
Doch, im Schlaf.
Viele haben sich gefreut, weil der Podcast letzte Woche war 3 Minuten lang. Ja. Für viele hat es eine ganze Joggingrunde endlich mal gereicht. Ja. Ich habe einen ganzen Podcast lang gejoggt, da waren viele Leute sehr glücklich. Aber ehrlich gesagt war es so, also meine Mütterlichkeit, ich wusste gar nicht, ich dachte, die schlägt nur in Richtung jüngeren Menschen aus, aber auch dir gegenüber hatte ich Gefühle. Also
ja.
Ging jetzt nicht in Richtung Herzflimmern, aber ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass. Möchte ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe mich auch ein bisschen informiert. Man muss da jetzt, glaube ich, eine Cox-Maze-Operation machen. Das ist eine Schnittnahttechnik, Ablation am Herzen. Minimal
Steffi.
Invasiv.
Oh, Steffi.
Ich bin der Henrik Streeck,
du wärst nicht, Steffi, wenn du nicht so eine unfassbar geile Streberin wärst, was Recherche angeht. Weil das ist das Geile bei dir. Dem Zufall überlässt diese Frau nichts. Und sie ist natürlich wie immer bestens informiert. Genau das, was du gesagt hast.
Aber ist es das?
Ja, genau. Ich bitte dich.
Cox-Maze.
Ja, natürlich. Ja. Es gibt ja Cox als Apfelsorte, aber das ist in diesem Fall so mehr
Herzen. Es gibt das auch als Schnitttechnik
im
Herzen. Soll, sagen wir mal, ein Klassiker unter den OPs sein.
Ja, wunderbar, also, ist alles gut.
Ich muss mich jetzt.
Nein, es kommt von der Leiste her, wird eine Katheter in Richtung Herz geschoben und dann wird an der eine Kammertrennungsader werden 3 Stellen sozusagen verödet, damit das Blut dann wieder den richtigen Fluss findet von der einen Kammer in die andere Kammer. Also das ist kurz für mich. Ich habe diese Operation 2000 Mal gemacht und habe überhaupt keine Bedingungen. Denn was du noch wissen musst, bevor du zu Wort kommst, heute ist es schwer, glaube ich. Heute
Nein, das ist mir sehr recht.
Heute ist aber nicht tot. Was wollte ich sagen? Christian Barnard war ja vor mittlerweile 45 Jahren in Kapstadt einer meiner ersten Schüler.
Wer ist Christian Barnard?
Der erste Herztransplantat.
Du hast auch ein bisschen was gegoogelt. Ne?
Ja, natürlich. Und Christian war eben, das heißt, ich wurde als Berater und letztendlich als Ausführender eingeflogen nach Südafrika und Oder war das Norwegen? Nee, es war Südafrika. Und dann stand Christian da im weißen Kittel, dieser Alter, trete er beiseite und habe dann übernommen das ganze Besteck. Ja, das Wissen habe ich jetzt eingebracht an mir selbst und die Ärzte war zufrieden mit mir.
Wie war das Essen im Krankenhaus? Ich habe so innerhalb des letzten Jahres so ganz kleine Erfahrungswerte gesammelt und mein Eindruck war, da scheint sich in Sachen Medizin einiges getan zu haben in den letzten 30 Jahren im Krankenhaus. In Richtung Krankenhausküche hat sich das nicht unbedingt ausgewirkt.
Wir lassen es so stehen.
Ist schlimm, oder?
Wir lassen es einfach so stehen.
Es ist 1973.
Na, kannst du ein bisschen, also in
und
die
es 60er. Darf ja im Moment auch keiner kommen, ne?
Nein, das ist das Doofe. Also Besuch darf nicht kommen, in keiner Weise, und das nervt ein bisschen.
Kann ich dir noch eine Frage zur Schwarzwaldklinik stellen? Ich habe mir
jeder soll.
So diese Musik rausgesucht und habe deshalb so ein paar Ausschnitte aus der Schwarzwaldklinik gesehen und das war schön. Also da war die Welt noch in Ordnung, da waren die Männer, die studierten und die Frauen waren Schwester Elke und da war noch alles schön sortiert und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es hat auch so ein bisschen mein Weltbild geprägt. So, ich fand das irgendwie
gemütlich.
Nein, das glaube ich nicht. Doch,
das glaube ich nicht.
Doch, das hat mir richtig
Nein,
gut
du
getan.
Guckst nach vorne und nicht zurück.
Doch, das hat mir richtig gut getan. Kennst du einen aus der Schwarzwaldklinik? Einen von den Wussos oder so?
Steffi, du musst mich jetzt mal bitte mal beiseite nehmen dürfen, weil, hallo, ich habe dir lang und breit erzählt, dass ich mit dem Klaus-Jürgen Wusso, Professor Brinkmann, wunderschöne Interviews geführt habe. In diesem Podcast, ziemlich am Anfang, haben wir beide darüber geredet.
Ja.
Ja. Dein Blick geht jetzt über meine linke Schulter.
Ja, gib mir einen Tipp, was hat er denn gesagt?
Nein, er war einfach nett. Er war damals, was Schwarzwaldklinik, wenn die unter 70% hatten oder 110% Sehbeteiligung, da waren sie muffig. Mhm. Also auch die Säuglinge wurden geschlagen, dass sie diese Sendung sahen.
Ich weiß.
Der Flugverkehr wurde eingestellt. Ja. Schwarzwaldklinik war unfassbar drin, wurde reingilt. Prügelte die Leute.
Ja.
Und der große Professor Brinkmann, Klaus-Jürgen Wusso, war ja der Hauptdarsteller, der Prof, der eben alles machte und auch mit den Mädels versuchte, alles zu ordnen und hier und da eine Naht auch führte bei den Mädels. Das war eine schöne Sache. Und der galt als schwierig und ich hatte ihn in der Schaubude, ich war damals als Schaubudenrator für die schwierigen Fälle zuständig und sagte, wo ist Klaus-Jürgen? Hallo, Alter. Und dann kam mir zugute, er und ich, wir waren Pommern. Ich bin ja in Stargard, Stettin geboren und er kommt auch aus der Ecke, Pomeranze. Und so hatten wir sofort einen Draht. Und das war ein wunderschönes Interview, das von der Redaktion her nicht mit Zeichen unterbrochen wurde, weil da hat in der Regie einer, in diesem Fall der unvergessene Werner Butschit wohl, beschlossen, lass die beiden mal weiterreden, das ist schön. Und anschließend haben wir uns dann noch getroffen und sind mit ihm irgendwo, er und ich, in irgendwie ein Restaurant gefahren und haben uns dann tierisch besoffen. Mit Wusso ging das toll. Er trank Steinheger, fällt mir dabei ein. Steinheger, diesen Schnaps. Steinheger, in doppelter Form. Und war ein so geiler, sympathischer Mensch. Und wenn du erst mal die erste Hürde überklettert hast, dann kannst du ihn auch fragen, du hast ja wirklich draußen einen ziemlich harten Ruf. Ja, so, da weiß ich, das genieße ich auch. Ich sag, warum denn? Ja, das ist mein Schutzwall, sagt er. Muss nicht jeder so wissen, dass ich ein Weicher bin. Du weißt jetzt, wie ich bin. Und das war ganz toll. Das ist die Schwarzwaldklinik. Habe ich ihr erzählt, Steffi?
Nein, hast du mir nicht erzählt. Du hast mir nur erzählt, dass Gabi Dohm einen Schaubudenbagger geschafft hat. Das weiß
Mehrere,
ich.
Stimmt.
Aber Klaus-Jürgen Wusso roch bestimmt immer nach kalter HB oder kalter Reva.
Nein, er rauchte, stimmt. Ich glaube sogar, er rauchte irgendwie eine filterlose Zigarette. Er rauchte. Er war ja privat überhaupt kein Vorzeigemediziner, kein Arzt, sondern er hat sich die Dinger reingeballert in doppelter Form. Ich weiß noch, dass er, ich bin jetzt 103, aber das ist ja 70 Jahre her, dass er ein Glas hielt mit abgespreiztem Finger. Das war entweder war das Kaffee, dass sie, oder hatte so einen Siegelring irgendwie, Mensch, das fehlt mir.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, Klaus-Jürgen.
Aber wo wir gerade beim Alter von 103 sind, du hast ja quasi dasselbe Schicksal erlitten gerade wie Prinz Philipp.
Ja, ich möchte nicht so aus.
Nein, alle, die Carlo schon lange nicht mehr gesehen haben, das kann ich sagen. Also da liegen auch wirklich noch, also optisch 40 Jahre dazwischen. Aber die Parallelen waren erstaunlich. Auch er ist ja jetzt gerade glücklich nach einer Herz-OP entlassen worden. Kurzer Einwurf an dieser Stelle. Es ist ja so viel passiert. Hast du eine Meinung zu Maxit? Also zu Meghan Markle und dem Oprah Winfrey Interview.
Ich bin wirklich
Du darfst auch ruhig unpopulär sein.
Ja. Ich bin ja eigentlich, weil ich ja von Adel bin und sehr vornehm, als sehr vornehm Geld und eben glänzenden Umgang habe mit all. Ich bin sehr froh, dass du einsiehst, dass ich dich nur zu einem Gutteil an mich ranlasse, denn du bist ja nicht adelig. Aber du bist eine der wenigen Ausnahmen als Bürgerliche, die ich dann genieße in ihrer Gegenwart.
Ich bin die Diana dieses Podcasts.
Du bist das.
Ja, ja.
Steffi, du bist die das Größte. Ja. Was habe ich eigentlich gesagt? Ja. Das hört ja keiner. Es kotzt mich langsam an mit Meghan und Harry.
Ja, erzähl.
Ja, weil ich finde, allein der Verdacht, dass diese Tante aus Amerika, diese Ex-Schauspielerin, uns allen ein Vormacht, das ist, ich kann ihr nicht mehr glauben. Ich glaube nicht mehr an die große Liebe. Ich glaube ganz, ganz vorsichtig, Tiedemann, ganz, ganz vorsichtig, dass sie ein Riesending gereitet und sich jetzt einen Prinzen geangelt hat, der ihr noch fehlte.
Ach, du meinst, dass sie quasi, dass
ich weiß,
Prinz Harry sowas wie der Love Fool dieser ganzen Geschichte ist,
ich weiß
blind
nicht.
Vor Liebe?
Also in jedem Fall ist für mich diese herzzerreißende Geschichte zu Beginn, als die beiden anfingen, ihre Liebe öffentlich zu machen.
Ja.
Die ist einer Nüchternheit gewichen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal ablasse, eben meine royalen Empfindungen runterzuschrauben auf, oh, was will denn die Alte aus Amerika da mit dem Prinzen, du? Verstehst du? Das ist für
das
mich.
Das ist natürlich, ja, da hatte ich, also aus dieser, aus diesem Blickwinkel hatte ich noch gar nicht.
Ich glaube, sie macht uns allen was vor, Steffi.
Ja.
Ja, ich weiß es nicht.
Nur gut, wobei so eine Kritik am Königshaus natürlich grundsätzlich gar nicht so falsch ist. Das ist halt kein Work-Life-Balance-Konzern, irgendwie so ein gemütliches Start-up. Das muss ja einem ja auch klar sein, wenn man da rein heiratet. Und ich dachte sowieso, so Königin oder Prinzessin oder Herzogin, das wäre was für Kinderbücher oder vielleicht noch für Südseeinseln, ist jetzt aber kein Konzept für die nächsten Jahrzehnte. Also Kritik am Königshaus, kann ich mir vorstellen, ist im Prinzip jetzt nicht so falsch.
Ja.
Also ich glaube schon, dass da viele Standards, die wir so im Umgang miteinander setzen, da jetzt nicht unbedingt.
Also ich wünschte mir einen Kaiser.
Wieder.
Ja, für Deutschland.
Ja, wir hatten mal gute Erfahrungen mit
ihm. Ja, natürlich. Ja. Wilhelm II. War so furchtbar nett, nicht nur wenn er schlief. Das war ein ganz, ganz volkstümlicher Mann, und den man anfassen konnte, wenn man nicht gleich danach erschossen wurde. Und das war furchtbar nett. Und alle haben ein Leitbild gehabt. Kaiser mit gepflegtem Bart. Übrigens, Bart, ich bin morgen beim Friseur. Nach
ich finde,
einem
das
Viertel,
ist ein bisschen schade, weil ich finde, jetzt gerade sieht es irgendwie süß aus. Also
ja, aber ja, ich weiß, wie es, aber dass die Leute mir nachpfeifen und Rapunzel schreien und Punzelchen oder Rapu oder diese ganzen wirklich niederschmetternden Formulierungen, die man, wenn man mich anguckt, findet. Nick muss ran, Nick ist seit über 40 Jahren mein Figaro. Und der freut sich auch, und das wird einfach. Ja, ich finde mich auch sehr schick, sehr hübsch. Ich finde mich männlich mit der Matte.
Und du hast auch Glanz drin. Ich mache gleich noch ein Foto. Vielleicht
verdammt gut aussehen,
ja. Damit wir es nicht vergessen.
Na, genau, ja.
Wobei die Friseure ja vermutlich zeitnah wieder zumachen. Eine Sache wollte ich noch sagen zu Prinz Harry und Meghan. Eine Sache berührt mich daran aber tatsächlich.
Bitte erzähl es mir.
Das ist, dass Prinz Harry seinen Job an den Nagel gehängt hat, seiner Familie gesagt hat, eat my pants.
Ich weiß alles.
So, und dass er das
alles
für diese Frau gemacht hat, das berührt mich natürlich schon.
Sexuelle Abhängigkeit.
Ist das Einzige, was dir dazu ein?
Ich schwöre dir.
Ja?
Sie knallt ihn oder hat ihn in eine Ecke geknallt, aus der er nicht mehr rauskommt. Steff, ich bitte dich.
Aber Prinz Harry kann sie doch alle haben.
Ja, aber nicht so. Sie muss etwas Animalisches an sich haben. Sie muss stellungstechnisch ganz weit vorne liegen. Tut mir leid. So dass er seine royale Stellung gegen andere Stellungen, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Ist royale Stellung auch etwas, was
royale
ich
Stellung
muss?
Könnte ich dir vormachen, aber dazu müsste ich auf den Tisch klettern. Und das ist doch, das hat mein Herzprofessor mir verboten. Gerade im Augenblick.
Ja, das holen wir nach.
Ja.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine Beschwerden. Ich bin übrigens im Moment auch immer so geschafft. Kennst du das, wenn man die ganze Zeit immer so aufgeregt ist?
Ja, das ist nicht gut.
An der aktuellen Situation.
Ja, das ist nicht gut. Ja.
Das ist so, ich stelle mir das so vor, wenn man eine starke Koksgeschichte hat, dass man die ganze Zeit so übertourig läuft und dann auf einmal so total geschafft ist, sobald es sich die Möglichkeit bietet. So ist nicht gut und ist auch nicht gut fürs Herz.
Nein, nein. Ich hatte ja so zwei, drei Punkte in meinem Leben, die mich Ja, nein, die mich belastet haben. Auch jetzt belasten sie mich noch. Aber das ist einfach so eine familiäre Sache, mit denen werde ich fertig. Aber du hast recht, Javier, man darf sich nicht übertouren. Das ist jetzt furchtbar Opa.
Ja, ne, so übertouren. Du weißt genau, wovon ich spreche.
Ja, das ist absolut scheiße, weil wir haben nur ein Herz. Oh, jetzt kommen aber die großen Phrasen hier. Wir haben nur ein Herz und dieses Herz vergisst nicht. Das Herz vergisst ja genauso wenig wie die Haut. Haut und Herz vergessen nicht. Ich bitte, wenn die ersten Sonnenstrahlen uns wieder hinauslocken, mit der ganzen Kraft des Jonas da oben, wenn er wieder bölkt, dann musst du dich mit 110er eincremen, weil die Haut vergisst nicht. Und das Herz vergisst auch nicht.
Wir haben in diesem Podcast schon häufig Recht behalten, wo andere Leute noch dachten, die haben einen an der Marmel.
Genau.
Wir behalten das mal im Hinterkopf. Übrigens auch, kleiner Einschub. Das, was wir immer dem Wendler prophezeit haben, ist jetzt eingetreten.
Alles.
Er ist klamm.
Alles.
Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Christine Tiggemann vor kurzem im Februar, glaube ich, gestorben ist, seine Mutter. Hast du auch nicht mitbekommen?
Doch.
Hast du mitbekommen?
Ja, und der ist nicht rübergeflogen zur Beerdigung.
Hättest du mich mal informiert, weil ich fand die so sympathisch.
Ja, ja. Die hat ja auch geplaudert, ne? Ja. Bereit für die geplaudert über ihren geratenen Sohn.
Ich habe noch eine Frage, was Ernstes. Wenn am Herzen was kaputt ist, ist, wie du sagst schon, vergiss nicht, das ist ungünstig.
So.
Da macht wahrscheinlich nicht nur ich mir Sorgen, sondern du dir selber auch. Hast du dir über den Tod nachgedacht?
Nein.
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 Und wenn du mal, grundsätzlich muss man ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, über den Tod nachdenken, wenn du mal, sagen wir mal, in die Verlegenheit kommst, dass dein Dr. Viergut dir sagt, Herr von Tiedemann, jetzt rufen sie nochmal alle an, man weiß es ja nicht. Hast du da so eine Liste, die du abarbeitest, wem du was noch sagen möchtest?
Nein, ich wünsche mir nur, das Gleiche gilt für meine Verabschiedung im NDR in 12 bis 14 Jahren, dann ein lautes, fröhliches Fest. Und ich bin mir auch fast sicher, dass ich das Gleiche bei meiner Beerdigung haben möchte. Ich fände es geil, eine Beerdigung, wo nicht unbedingt gelacht und auf den Tischen oder Kirchenbänken getanzt werden muss, aber ich möchte dann fröhlichst von dieser Welt geschubst werden. Was mir hilft, Steffi, ist, dass ich vor 29 Jahren ja bei meinem Knochentumor in der rechten Schädelhälfte schon mal dieses Nahtoderlebnis hatte und klinisch tot war für 1,5 Minuten und eben auch diesen Tunnel gesehen habe. Darüber kann ich heute im Plaudertour, was ich gerade tue, berichten. Ich weiß nicht, ob sie das so eingedrückt hat in mein Seelenleben und meine Empfindung, was eben die Lebendigkeit in meinem Leben angeht. Aber ich glaube, auch diese Angst vor dem Tod habe ich nicht mehr. Ich glaube auch nie, dass ich sie hatte. Als Kind nicht, weiß nicht, als Heranwachsender. Aber jetzt habe ich sie nicht, als fast 78-Jähriger. Keine Angst vor dem Tod. Ich bin einfach der Meinung, wenn das Leben dir etwas serviert, auch etwas nicht so Prickelndes, dann musst du es erstmal annehmen. Das ist ganz wichtig. Nimm das an. Jetzt meine Herzrhythmusgeschichte, ich habe das angenommen und sag, aha, jetzt habe ich also Herzrhythmus. Okay, was mache ich? Gehe ich zum Arzt, mal gucken, was der sagt. Ich bin nie in Panik verfallen, weil das gilt eigentlich jetzt für mein gesamtes bewusste im Nachdenken geführtes Leben der letzten Jahrzehnte. Das Leben kann mitunter mit Überraschung hervorkommen. Damit musst du fertig werden. Du darfst dich nicht aus der Bahn schleudern lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du einfach sagst, das ist jetzt neu in meinem Leben. Oh, guck mal an. Und das sieht mir nach einer Krankheit aus. Und wenn es ums Herz geht, ist es doch mehr als eine Blase unterm Fuß. Also irgendwie, das ist was Größeres. Also wollen wir gucken, was die Kelle gibt. Verstehst du? Und das ist dann eine Art Lässigkeit, die ich habe, die ich auch hege und pflege und die ich auch beibehalten möchte. Angst ist kein guter Berater und Angst, wer hat mal gesagt, Angst frisst Seele auf? Großer Klassiker.
Das war ein Film von Fassbinder oder nicht?
So, ich glaube von meinem Freund Rainer, Da habe ich ja mal den Binder gespielt.
Hast du einen Song für deine Beerdigung?
Nein. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Dem Sinatra, My Way. Viel zu traurig. Ich möchte einen, den wir jetzt viel zu selten spielen. Ich weiß nicht, ob dir Brooke Benton was sagt.
Ja.
Brooke Benton ist einer der für mich größten Soul- und Blues-Sänger überhaupt, aber der wird viel zu selten gespielt. Und der Hotel Happiness zum Beispiel. Das sind so geile Songs, die auch im Rhythmus mitgehen. Und da sehe ich schon eine swingende Kirche und dann ab und zu spiele ich mit den Gedanken, das gebe ich allerdings zu, das ist schon ein bisschen pervers, dass ich vorher ein paar letzte freche Worte oder du machst einen Zusammenschnitt aus den größten Momenten mit Carlo aus dem Podcast, dann in der Kirche abspielen. Das war ja bei Jan Vetter so, dieser herrlichen dumme Sau, den ich ja so geliebt habe, dass dann während der Vorstellung, im Michel der Vorstellung seiner letzten, plötzlich seine Stimme zu hören war.
Ja.
Das ist nachhaltig. Und warum sollen nicht plötzlich dann die mit Sicherheit dann etwas Endkräfte, ich glaube, wenn man so langsam den Arsch zusammenkneift, ist auch die Stimme nicht mehr so kräftig. Aber vielleicht sollte ich jetzt anfangen mit den letzten Worten. Nee, jetzt nicht. Also liebe Zurückgebliebene und dann so ein bisschen frech.
Liebe Zurückgebliebene. Ist das ein Beerdigungsgag?
Ja, natürlich. Ja, super geil. Ja, ihr müsst weitermachen, ich hab's hinter mir. Und dann vielleicht bis zum kleinen Ätsche.
Guck mal, ich gehe einfach nicht häufig genug auf Beerdigung.
Siehst du. Liebe Zurückgebliebene, ist doch herrlich. Das ist ja lustig. Hat doch was.
Wenn, ich glaube nicht, dass ich dich überlebe, aber wenn dem so sei, dann werde ich das alles
so beherzigen. Du hast eine große Verantwortung.
Ja.
Große Verantwortung hast du.
Hast du eigentlich einen Freund? So einen richtig guten Freund?
Nein. Ich habe zwei Freunde. Pucki und Toshi. Pucki ist einer, den ich mit 6 Jahren kennengelernt habe, den ich aber in den letzten 3-4 Jahrzehnten vielleicht 4-mal gesehen habe.
Ja.
Aber wann immer wir uns sehen, gucken wir uns in die Augen, umarmen uns und sagen, Mensch, Alter, das langt. Ich brauche keinen Menschen außer meiner Familie, den ich ständig kontaktiere und mit dem ich irgendwas unternehme. Das brauche ich nicht. Aber ich weiß, auch Toshi ist mein Freund seit über 35 Jahren. Aber ich brauche die feste Bindung, die habe ich noch nie gebraucht mit Sehen und gemeinsam was unternehmen. Das ist für mich auch so spießig. Lass uns doch mal am Wochenende gemeinsam was unternehmen.
Ja.
Was?
Ja.
Was ist das denn?
Zum Grillen kommen.
Ja, oder? Eine Grillparty.
Ja.
Wir machen es uns schick. Oh, ich könnte kotzen.
Ja. Und Pucki und Toshi sind aber auch keine Größen im Rotlichtmilieu. Klingt jetzt
nein, weder noch. Okay. Weder noch. Der eine ist Makler und der andere ist Lebenskünstler.
Alles klar. Wir haben sehr viel aufzuholen und vielleicht glänze ich jetzt gleich auch viel mit gefährlichem Halbwissen, dann korrigierst du mich und wir machen Haken dran an unsere lange Themenliste, okay?
Sehr gerne.
Da haben wir in den letzten Wochen ja versucht, das AstraZeneca-Image ja immer aufzupolieren. Jetzt reißt der Konzern unser ganzes Bemühen mit dem Arsch wieder ein. Kurze Frage, hast du nicht auch Thrombose-Probleme?
Ich habe gerade heute die Strümpfe nicht an. Ich hatte eine nicht funktionierende Venenverklappung in beiden Beinen. Und
also das hat damit nichts zu tun?
Nein. Okay. Trag seit 3-4 Jahren freiwillig hier und da mal so einen orthopädischen, der also auch wirklich anmacht. Also wenn man mich beinfrei sieht und du siehst die Strümpfe, dann scharren die Mädels schon mit den Lufen. Aber ich will ganz kurz was sagen, zu AstraZeneca habe ich gerade heute Morgen gehört, Christian Drosten, den ich
Gott, ich habe es gestern komplett gehört.
Aha, ich finde auch, dass er eben so fast schon, ja nicht hämisch gesagt hat, wie kann man aus der Politik heraus eine Entscheidung fällen, 1,5 Millionen Mal Hurra geschrien und nur 7 Fälle. 1,5 Millionen Mal ging es gut und 7 Mal ging es nicht gut, wobei nicht bewiesen ist, dass es an AstraZeneca liegt. Das macht er doch nachdenklich. Er sagte auch, wir Mediziner haben keine Schuld, die Politik hat Schuld.
Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, übrigens das schönste Zitat zu der ganzen Causa Thrombose AstraZeneca war für mich, holt man sich die Thrombose nicht eher im Flugzeug nach Mallorca? Es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wir in absehbarer Zeit das wieder zugelassen bekommen, diesen Impfstoff. Aber ich glaube, wenn ich Herrn Drosten richtig verstanden habe, ist das eigentlich gar nicht das Problem. Das große Problem ist, dass wir statt 220 Millionen Impfdosen für Europa nur 100 Millionen bekommen. Und dass es so schwer wird, gegen die dritte Welle anzuimpfen und dass eher auf dem diplomatischen Parkett gelöst werden müsste. Wer hat eigentlich was gegen die EU, dass wir einfach zu wenig Impfdosen bekommen?
Ich glaube, Steffi, ich darf dein kluges Erinnerungsvermögen vielleicht ein bisschen mobilisieren.
Ja, sehr gerne.
Opa hat es bereits vor einem halben Jahr gesagt. Es dauert noch Jahre, bevor wir mit Corona durch sind. Jahre. Und dazu stehe ich. Leider werde ich recht behalten. Jahre. Jetzt kommt die dritte Welle, dann kommt die vierte Welle, dann kommt die fünfte Welle. Ich halte die Füße still. Wir sind sowas von weit weg von über den Berg sein.
Aber wenn man so die Bilder aus Israel sieht, dann sieht man ja, wie das funktionieren kann. Das wird.
Ja, bis zum nächsten. Geh wieder los, Israel.
Meinst du?
Doch, ich bitte dich.
Ach, Carlo, jetzt hör aber doch mal auf mit diesem Fatalismus. Schreibst du jetzt gerade eine E-Mail an deinen, an deinen Anwalt?
Nein,
oder?
Ich versuche gerade, während du weiterredest, versuche ich so, ich bin so ein geiler Typ, ich kann das, versuche ich so nebenbei mal dir was vorzulesen, Steffi Banowski.
Ich bin so unkonzentriert, wenn du da gerade Fotos von deinem letzten,
nein, ich
weiß nicht, von deiner letzten Swingerparty anguckst.
Oh, das ist so lange her, leider. Das ist so unfassbar lange her.
Carlo im Kriegstunnel. Ach so, ein Sinnspruch?
Nein, ich suche. So, entschuldige, mach weiter.
Ich warte, nö.
Ich suche jetzt auch nicht mehr. So, ich mach wieder. Oh Mann, nur die Alte.
Hattest du einen geilen Gag geschickt bekommen, oder?
Nein, ich hatte zu Corona etwas sehr Schlaues, wie ich finde. Aber da du mir ja keine Zeit gibst.
Doch, ich habe doch Zeit.
Du weißt, mal, dass wir alten...
Einfach,
dass wir
ich
alten
mach einfach Musik im Hintergrund nochmal.
Ja, mach mal. Warte, dann suche ich immer kurz mal. Das bist du, Steffi? Nein. Ja, mach mal Musik. Oh, das ist so schön. Warte mal. Ja, mach schön weiter. So schön. Oh, da ist sie wieder, die Schwarzwaldklinik. Ja, da... Ich gib's auf.
Wir können das Thema AstraZeneca auch einfach abschließen, weil...
Aber mach eine schöne Blende, bitte.
Das ist ja keine Blende.
Ja, schön, so schön. So schön, das geht dir.
Ich fahre überhaupt jetzt gerade so eine Ablenkungsstrategie. Also ich versuche dieses ganze Thema nicht mehr an mich ranzulassen. Ich mache irgendwie nur noch Online-Glücksspiel und Online-Dating und rauche alles, was ich hinten im Küchenschrank finde. Übrigens... Vielleicht auch eine schöne Idee für Jens Spahn, der braucht vielleicht auch mal andere, sagen wir mal, Schaffensgebiete, in denen er punkten kann. Gerade läuft es einfach nicht so richtig. Wollen wir das Thema wechseln?
Ja, sehr gerne.
Ich habe übrigens gelesen, dass sehr, sehr viele Leute jetzt Karl Lauterbach sich wünschen als Gesundheitsminister.
Ja, genau. Ja. Der erscheint in einem anderen Licht. Der hat sich ja von einem Nervensäger, ich finde, hochgerubbelt jetzt zu einem sehr anerkannten und sehr gern und vor allen Dingen aufmerksam zur Kenntnis genommenen Wissenschaftler.
Die Fliege ging und die Herzen flogen ihm zu.
Ja, es ist schon toll.
Er hat übrigens 5 Kinder von 2 Frauen, weil du dich immer sehr für das Sexualleben von Karl Lauterbach interessierst.
Ja.
5 Kinder von 2 Frauen. Irgendjemand habe ich nachher noch im Programm, bei dem was andersrum. Lothar Matthäus, da kommen wir gleich nochmal zu. Ralf Möller.
Ja, zu Hause bei seinen Eltern und er ist in Quarantäne, aber er wohnt irgendwie in einem abgetrennten Flügel des Hauses von Mama und Papa. Und sie unterhalten sich durchs offene Fenster. Und ich kenne Ralf Möller. Ich habe ihn auf irgendwelchen Events mal getroffen. Das ist ein ganz weicher Kerl eigentlich. Wenn man mit dem an der Bar steht und einen weglutscht. Also ich Wasser schon lange und er trank, glaube ich, gerne irgendwie Gin Tonic oder so. Oder trinkt nach wie vor. Mit dem kann man ganz angenehm plaudern. Der ist kein Großkotz. Der lässt auch nicht den Hollywood-Meme raushängen. Und nicht, dass er ein Weichkeks ist, aber... Ich glaube, der ist sehr, sehr lieb und sehr liebevoll zu seinen Eltern, beide hoch in 80ern, wenn es über 90ern.
Ja, sein Vater ist jetzt letzte Woche 92 geworden.
Ja.
Er ist so ein Kind des Ruhrgebietes, er hat das Herz auf dem rechten Fleck, wohnt jetzt in seinem Jugendzimmer in Recklinghausen.
So toll.
Und ich habe ihn bei Anne Will gesehen, was bei Anne Will, ich glaube schon, also einer dieser Talkshows. Und er macht sich ganz fürs Impfen stark und er hat gesagt, er bleibt so lange in Recklinghausen, bis seine Eltern den zweiten Shot drin haben.
Toll.
Vorher geht er nicht. Und ich glaube, dass Ralf Möller so ein Typ ist, wir sehen immer diese ganzen Querdenker auf der Straße und die dominieren so dieses Bild von Leuten, die mit der Bundesregierung und mit der Corona-Politik unzufrieden sind. Aber ich glaube, dass Typen wie Ralf Möller, die sagen so, Kinder, her mit der Impfe, also geht das nicht weiter, dass die eigentlich fehlen, dass das kritische Stimmen sind und besorgte Stimmen, die uns eigentlich fehlen. Und insofern hat mich das ganz doll mitgenommen.
Ja.
So, er bleibt jetzt da in Quarantäne, bis die Eltern,
toll.
Ich glaube im April haben die den zweiten Peaks drin und Impfe für alle Ralle.
Ja, Impfe für alle Ralle, ja.
Kümmert sich. Ja. Er ist auf der rechten
Seite. Er ist immer so niedlich, wenn da über Ralf Möller geschrieben wird und Klammer auf, Gladiator, Klammer zu. Der hat im Gladiator geschätzte 5 Stunden, hat er seine 3 starken Minuten.
Ja, es sind 3 Minuten.
Im Auftritt, ja, 3,5.
Ja.
Ne, also mit Wohlwollen 4 Minuten. Aber Gladiator.
Aber ein Mann auf der richtigen Seite im Gegensatz zu Dieter Bohlen. Du machst ja schon seit langem keinen Hehl draus, dass du eine gewisse Antipathie für wird die da wohl empfindest. Und RTL macht jetzt auch keinen Hehl mehr draus.
Ich habe nicht gewusst, dass man mit 77 noch so hämisch sein kann.
Ja.
Und so wirklich so brachial voller Freude abkotzen kann, weil dieser widerliche, charakterlose Bengel, der ist jetzt gefeuert worden. Das finde ich so geil. So geil finde ich das.
Was meinst du, warum der gefeuert worden ist?
Einfach, weil irgendwann auch die Verantwortlichen bei RTL gemerkt haben, dort läuft seit 18 Jahren eine unfassbare Beleidigung und wirklich Begängelung und am Zügelführenden in die Doofheit reinrammelnde Geschichte, für die Polen zuständig ist. Wie der die Kandidaten runtermacht in einer so unfassbar beleidigenden Form, dass der nicht schon, er hat doch einmal vor die Fresse gekriegt, ne? Da haben wir schon mal drüber geredet, von diesem Riesen, diesem Hip-Hopper.
Nee.
Doch, hier im CCH ging vor
Ach
Jahren.
Ach so, wer war's?
Ja, eben.
Moses Pelle?
Moses Pelle, der hat mir vor die Fresse gehauen.
Mhm.
Das war grandios. Ich habe versucht, Moses zu erreichen, leider bin ich nicht durchgezogen, weil ich wollte ihn einfach
knuddeln. Ich glaube, mittlerweile hat er viel Zeit, leider. Ja, gut.
Ja, und jetzt hat es Bohlen getroffen und ich finde es so toll, dass so eine Ratte weg ist, so eine beleidigende Wurst, wie er. Und ich genieße das wirklich. Ich hab so ein ich könnte kotzen, wenn ich nur die Stimme hörte, Monty, dann bin ich schon fertig und dann ist er auch so dumm und er ist charakterlich eben. Merkt man eigentlich, dass ich ihn nicht mache?
Das Interessante ist, ich dachte, das wäre ein Alleinstellungsmerkmal von dir, aber ich habe jetzt in der Berichterstattung rund um Dieter Bohlen nur Leuten gelesen, die sich im Idealfall zurückgehalten haben, aber meistens gesagt haben, das ist einfach gar kein guter Typ.
Das ist ein Charakterschwein.
Ja.
Ganz einfach ein Charakterschwein und das geschieht dem sehr recht, dass er jetzt hoffentlich für immer vom Schirm verbannt ist.
Gut, du weißt, wer die Nachfolge vielleicht antritt.
Nein.
Oh? Ich weiß nicht gerade, ob du raten sollst, aber
Steffi,
also gehandelt wird ja, also wirklich, also das ist ein Entertainment-Feuerwerk, Sylvie Mais.
Nein. Mhm. Als Jurorin, als Chefin dort oder?
Ja, weiß nicht. Aber man war, keine Ahnung, aber das ist jetzt gerade so.
Würde passen.
Der letzte Hotshit.
Würde
ja,
passen.
Ja, dann ist aber wirklich, also dann ist die Sendung aber auch komplett am Ende.
Ja, die ist eh am Ende.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich
natürlich.
Der Punkt.
Ja, ja.
Es kann gar nicht dieses chauvinistische Rumgepupse sein, irgendwie dieses Reaktionäre, weil wenn jemand schon mal Knossi bei RTL gesehen hat, du vermutlich nicht, aber das ist wirklich.
Was ist Knossi bitte?
Knossi ist so ein Twitch Star, also jemand, der Online-Spiele gespielt hat.
Ja.
Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Du musst dir das mal angucken. Das ist halt ein Typ, der, also es ist eine Mischung zwischen Mario Barth und Dieter Bohlen.
Donnerwetter.
Im Jogger.
Donnerwetter.
Und das ist irgendwie so ein Abschiedskuss an den Feminismus. Und
Donnerwetter.
Das ist jetzt gerade neu. Und das muss unglaublich gut laufen. Also insofern, es gibt einen Markt für Männer wie Dieter Bohlen und unseren Knossi. Insofern.
Ja.
So.
Wir sind hier los und im Prinzip sollte man eine Day irgendwie ein Day als Bohlen-Day. Und dann einfach nur frisch weg von morgens bis abends kotzen.
Schön ist, ich glaube, Carina schlägt wahrscheinlich drei Kreuze, weil sie jetzt nicht mehr die hässlichen Camp David-Klamotten auftragen muss, ja, die sie ja tragen muss, weil die beiden vertraglich dazu verpflichtet sind. Ja. Und das freut mich für dich, Carina.
Ja.
Jogi Löw haut in den Sack. Er heißt jetzt nur noch Joachim, seitdem er gesagt hat, dass er nicht mehr Trainer der Nationalmannschaft sein will. Und einer der Kandidaten ist vielleicht Lothar Matthäus.
Ja, oder. Den hat ja Marcel Reif ins Gespräch gebracht, der Trainer von Freiburg. Wie heißt er? Christian, bitte Google, vom FC Freiburg. Der ist seit 18 Jahren dort Trainer.
Da sind ja noch ganz andere Leute im Köcher.
Ja, aber der war für mich nun ganz überraschend. Ein für mich immer nach wie vor sehr menschlicher, sehr engagierter. Im Fußball natürlich Emotionen zeigend ohne Ende der Seitenlinie wirklich zum Hampelmännchen. Christian Streich, ja genau. Ja, der wurde jetzt von Marcel Reif ins Gespräch gebracht, finde ich auch nicht schlecht. Also ist völlig atypischer, weil der nach außen eben nicht diese Power, diese Männlichkeit und die, aber er hat die Überzeugungskraft, der hat die Mannschaft immer nach oben gepeitscht und wenn es unten war, dann wieder nach oben gepeitscht. Die finde ich gar nicht schlecht.
Ich habe ja gar keine Ahnung von Fußball, aber weil Jogi Löw ist doch auch nicht so der Männliche.
Nee, das stimmt, ja.
Also insofern.
So eine Handpuppe.
Ich wollte auf Lothar Matthäus hinaus, weil der ja genau das Gegenteil von Jogi Löw verkörpert. Ja. Und weil der ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Der hat einen Trainerschein, hat aber noch nie einen richtig geilen Trainerjob gemacht. Also der, ich glaube, das letzte Mal war Rumänien
oder so. Hat er nicht
in der
Türkei oder so?
Nee. Rumänien, Bulgarien.
Ja, irgendwie die Ecke. Irgendwie da war
sowas
schon mal,
hat er gemacht.
Aber er war nur kurz aktiv, komischerweise.
Genau. Und irgendwie, also obwohl ihm viele Leute viel zutrauen, er soll seine Labertasche sein. Oder irgendwie.
Ja, und er hatte auch das Pech gehabt, dass die immer seine jeweiligen Chefs hübsche Frauen hatten. Lothar ist ja ein Hingucker und Zuschnapper.
Er hat seinen Chefs, die ganzen.
Er soll.
Lilianas
so,
und so
abgeben. So blitzschnell soll es gehen. Also
ach
sozusagen
so?
Im Vorbeigehen kann man schmängern.
Ach so.
Ja. Also so ein wirklich Gucker und Zustoßer und sich entfernender.
Na gut, das ist natürlich, was die Karrierechancen anbelangt, eher.
Ja, nicht so. Allalong, sagen wir. Allalong geht's nicht.
Aber er ist ja gerade versorgt. Er hat jetzt die fünfte Frau. Er hat übrigens nur 4 Kinder von 5 Frauen.
Mhm.
So rum ist, glaube ich, richtig.
Ja.
Ja, aber er hat Geburtstag, deshalb darauf wollte ich hinaus.
60 ist
60
auch, ne?
Wird
ja.
Er jetzt.
Ja. Also wer 150 Mal für die Nationalmannschaft, die Deutsche, aufgelaufen ist, hat schon mal so ein Siegel, das er tragen darf. Aber ansonsten, ich persönlich kenne ihn nicht, aber man weiß immer nur über die Geschichten, die entweder Journalisten erzählen oder die veröffentlicht wurden. Lothar und die Frauen ist ja immer wirklich ein endloses Kapitel, über das man wirklich nicht nur schmunzeln kann, sondern auch manchmal laut lachen kann.
Aber vielleicht wäre so ein Checker-Typ auch mal was Frisches für die Nationalmannschaft. Ich erwärme mich für die Idee, dass man mal so jemanden ausprobiert. Aber ich habe auch wirklich, ich gehe noch mal darauf zurück, gar keine Ahnung.
Wie heißt das nochmal bitte? Unser Staatsopern, John Neumeier meinst du nicht, ne? Der ist.
Ja, John Neumeier.
Den finde ich toll als Trainer. Gut, hast du noch weitere
Fragen? In welche Richtung willst du denn
Fußball
jetzt
hier? Fußball, also, der ist 80 und der ist irgendwie auch so leicht und John. Hast du noch weitere Themen?
Nee, ich lasse dich jetzt auf. Ich sage einfach gar nichts. Und
nein, ich möchte,
du dich daraus manövrieren.
Nein, genau. Ich kann mich nicht daraus manövrieren, weil das war einfach eine Fehleinschätzung, weil die Jungs, die ja mit kurzen Hosen auf dem grünen Rasen auflaufen, die brauchen ja eine Triebfeder. Ein Mann, der ihnen sagt, in welche Richtung sie traben. Und da ist John der Falsche, weil der würde sagen.
Was macht Angela Merkel eigentlich im Moment?
Das weiß, glaube ich, keiner, auch nicht John.
Also sie hätte ja auch Zeit nach der EM, davon mal abgesehen. Man hört gar nichts.
Ja.
Was macht sie? Bügelwäsche.
Vom halben Jahr noch hätte ich sie vehement verteidigt.
Ja, da hat sich viel getan. Trägst du dein Schlaf-T-Shirt, das ich dir geschenkt habe, jetzt auf links?
Nein. Ich habe es leider im Augenblick, also ziemlich unten im Wäscheschrank.
Ja.
Es gibt ja auch nichts, woran man sie im Augenblick festnageln kann, weil sie ist ja unsichtbar.
Richtig.
Das ist ganz furchtbar.
Die CDU, deine Herzenspartei, ich sag das immer gerne,
ja,
weil du dann immer aus
leider,
der Hose fällt.
Leider Ex, ja. Leider fällt. Ex, ja. Ich habe ja schon lange gewechselt.
Genau.
Bin jetzt bei der CSU.
Ist angeschlagen. Und ich finde,
schwerst.
Maskenrafke ist so eine Pandemiebeleidigung, die eigentlich von uns hätte stammen sollen. Oh. Wo war das in unserem kleinen Glossar der pandemischen Schimpfwörter?
Unfassbar.
Ich weiß nicht, ob Julian Reichelt hinter dieser Formulierung Maskenrafke
auch stand. Auch der Hammer. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich liebe die Bild-Zeitung. Achtung Leute, ich liebe die Bild-Zeitung.
Das ist
weil
auch so unpopulär, geil, was du heute wieder sagst.
Geilsten hast. Sportteil aller Zeitungen, aller Tageszeitungen. Der Sportteil der Bild ist der bestgemachte.
Da kauft ihr doch die Sportbild.
Nein, das ist schon wieder zu viel Sport. Aber ich traue dem Julian Reichelt tatsächlich zu, dass er wirklich wie ein Taifun dort in der Chefetage wütet und der Schreiberger schlechthin ist und ein sehr hartes, den Knüppel führender Mann ist. Also der hat auf mich immer schon den Eindruck gemacht eines kleinen Diktators.
Ich finde, der sieht so ungesund aus, ne? Also du kennst dich doch aus mit ungesundem Lebensstil. Also,
ja, aber.
Doch, der hat immer so ganz teigige Haut und.
Meinst du, da geht was? In die Richtung ungesund? Also Sex and Drugs and Drug'n'Roll, meinst du? Oha. Müsste ich mal versuchen.
Das ist ja auch einer der Vorwürfe, dass öffentlicher Drogenkonsum ist ja.
Nein.
Auch, ja, sag mal, du musst
bei auch Reichen, na hör auf.
Natürlich.
Bei Julian?
Ja.
Also das letzte Mal.
Es geht um Machtmissbrauch, Mobbing und öffentlichen Drogenkonsum.
Das
sind die drei Sachen,
nicht.
Die auf dem Tisch liegen. Letzteres im wahrsten Sinne des Wortes.
Donnerwetter.
Jetzt sprechen viele Leute schnell von Vorverurteilung, aber selbst der Springer-Konzern sagt ja, es geht über Gerüchte hinaus und wir gehen klaren Anhaltspunkten.
Der ist weg.
Es ist eher so, ich meine, war das nicht bei Bild oder bei Springer immer so ein, so eine Insel der 80er Jahre und da ist sowas wie Compliance und so gar nicht angekommen.
Natürlich, vor 40 Jahren, da kommt nochmal, war das eine Zeitung, die den Frieden predigte und mit Meldungen, die unter die Gürtellinie ging, nichts zu tun hatte. Ich bitte dich.
Aber es ist doch immer so, also intern, ich glaube, es ist ähnlich wie im Königshäusern, kann man nicht erwarten, wenn man bei Springer anfängt, dass da irgendwie eine gute Work-Life-Balance herrscht und dass da Frauen mit Sänften durch die...
Also ich bin ja alter Springermann. Ich habe ja angefangen bei Springer, oh Gott, Mitte der 60er Jahre, bevor ich nach Argentinien ging, war ich ja beim Hamburger Abendblatt-Reporter. Mhm. Und das ist wirklich 60 Jahre her, Steffi. Und da, die ersten Revolutionen der Studenten begannen wann? In 70er, 80er Jahren, glaube ich, gegen Springer, ja. Aber zu der Zeit, in der ich angefangen habe, war es ein ganz normales Verlagshaus. Es hat sich alles wirklich gesteigert in den letzten Jahrzehnten. Aber noch ein Wort zu Reichelt. Das mit den Drogen ist mir völlig neu. Ich komme da wirklich ein bisschen aus dem Gleichgewicht, weil dann ist er tot. Dann ist er tot und findet auch keinen Anschluss mehr.
Also Frauenmobben und so, da kann man nochmal ein Auge zudrücken.
Nein.
Nicht aus deiner Perspektive,
Das sowieso, das geht gar nicht. Aber wenn plus eben Mobbing und plus Drangsalieren und dann noch Drogen, dann ist der Mann tot. Der Tod wird ihm versüßt durch 20 bis 30 Millionen und dann ist Ruhe im Karton.
Deine Voraussage für die nächsten Jahre.
Ja. Der Mann ist erledigt, aber wie gesagt, er kriegt noch Millionen oben aufs Köpfchen.
Ich verfolge das ja auch deshalb, das hat das schöne Wort Eskapismus, es hat für mich auch den Grund, weil ich das so schön finde, das rückt so ein bisschen an die Trump-Stelle für mich. Ich verfolge das und finde das spannend. Ich hatte noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, Carlo.
Nein, bitte nicht. Doch, ein ganz kleines. Ich bin gerade aus dem Krankenhaus und muss wieder rein. Bitte, dieses Huhn, lass es ein niedliches Huhn sein.
Ja, warte mal.
Nicht gerupft, sondern mehr gestreichelt.
So, wo ist es denn?
Federleicht.
Ja. Warte, bleib mal dran. Ja, ich hatte es extra.
Ich suche noch mal eins. Du suchst mal deins. Jetzt hängen wir über unseren Smarts hier.
So ist das. Ne? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Immer nur am Tickern.
Ja. Ja, es ist doch auch, du hast völlig recht.
Ach, jetzt ist das öffentlich
geschlagen.
Dann fang du an.
Pass auf. Ganz kurz nochmal zurück zu Corona. Wer ist denn jetzt eigentlich der Pandemietreiber? Auch nach 75 Tagen Dauerlockdown steigen die Zahlen weiter. Aber die Schüler sind es nicht, die Friseure waren es nicht, der Einzelhandel ist es nicht, die Gastronomie kann es nicht mehr sein, auch der Vereinssport war es nicht und auch nicht die Fitnessstudios, genauso wenig wie die Kinos, Museen, Theater, Zoos, Rummel oder Volksfeste. Wo stecken sich denn jetzt noch Menschen an? Hallo?
Ja, zu Hause.
Ist es nicht wahnsinnig?
Also ich glaube zu Hause
ist das nicht Wahnsinn?
In der Kaffeeküche im Büro.
Es musste weg.
Ich habe das auch gelesen, aber ich habe das in so einem Umfeld eingeordnet, das uns nicht besonders nahe ist.
Aber dann habe ich es doch gesagt.
Jetzt hast du es gesagt. Ja, ist richtig. Warte mal ganz kurz.
Anten angehauen, mir sein Handy zu leihen, um damit Inspektor Kotter zu verständigen. Oh. Und der hat gleich seine Kollegen benachrichtigt.
Das könnt ihr alle später besprechen, Jungs. Zuerst einmal steht ihr uns Rede und Antwort. Also, was genau ist hier vorgefallen?
Carlo, das bist du doch.
Ich bitte.
Sag mal, geht es noch?
Ich bitte dich.
Ist das der einzige Satz, den du bei den drei Fragezeichen?
Ja, ich war überhaupt. Ich habe für die andere Hälfte des Satzes war nicht vorgesehen. Ich habe da selbst den Satz verlängert. Er war eigentlich im Original kürzer. Ich habe gesagt,
drei Wörter.
Nein, da kam noch zwei Sätze hinterher. Ah,
okay, Entschuldigung.
Bitte
ich
dich.
Bin noch nicht so weit. Es ist die Folge 205. Ja. Und du hast mir nicht erzählt, rätselhaftes Erbe, dass du bei den drei Fragezeichen mitspielst. Das ist mein Lebensziel.
Sie holen sich nur die Besten.
Sag mir mal, wann hast du das denn gemacht?
Weil der Produktionsort direkt neben dem NDR, der Roten Mopschuss, hier liegt.
Ja.
Und ich koste nichts. Also nur die Ehre. Und da hat dann die Produzentin gesagt, komm mal eben rüber. Komm mal, Carlo, Punkt. Und da hat Carlo gesagt, ich komme. Und hab dann die drei Jungs kennengelernt und war schwerst beeindruckt. Vor allen Dingen, weil über 100 Millionen Klicker, die schon im Ohr haben, über 100 Millionen, die sind weltweit so unfassbar bekannt und erfolgreich. Und das seit 50 Jahren.
Weltweit würde ich jetzt mal einschränken auf Gas, also Germany, Austria, Switzerland.
Aber auch zum Beispiel die deutsche Kolonie in Paraguay oder so.
Ja.
Nicht? Also.
Ja, gut, da hast du natürlich recht. Und die deutsche Minderheit in Dänemark. Und
so, ja, genau.
Ja, aber finde ich mega gut. Das ist mein Lebenstraum. Ja, ne? Die drei Fragezeichen sind für mich, die waren für mich Mutter und Vater, die waren für mich alles. Und du machst das einfach, das kannst du mir mal sagen, weil ich übertreibe jetzt gar nicht, ich meine, das ist ja total ernst.
Ja.
Ich würde nicht existieren ohne die drei Fragezeichen. Ja. Insofern, wenn du nochmal dahin gehst, sag mir vorher Bescheid.
Ja, ich schenke dir einfach jetzt, dass du mich weiter duzen darfst.
Ja.
Das schenke ich dir einfach.
Wie ist denn deine Rolle eigentlich da? Polizist?
Ich habe keine Ahnung. Ja,
du heißt nur Polizist?
Ich war, glaube ich, ein Polizist, ja, genau. Ja. Das ging alles so schnell und ich habe es auch nur einmal gemacht und daraufhin hörte ich dann, dass die Produzentin in der Regie sagte, mehr ist nicht drin, wir nehmen das.
Bist du eigentlich so ein Wintersporttyp?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Das finde ich so interessant, wenn man so bei, also bei Verwandtschaft reinkommt und die sind Wintersporttypen, dann ist da eine vollkommen andere Zeitrechnung zwischen Dezember und März. Da ist nämlich immer vor Biathlon, nach Biathlon, ja, vor Skispringen.
Vierschanze, ja.
Ich denke immer so, das findet gar nicht statt. Aber das findet ja statt. Ich dachte, du wärst vielleicht. Ich bin ja großer Fan von Profisport im Moment, weil ich finde, das lenkt vom Querdenken ab. Deshalb bitte stellt das nicht ein. Sonst gerade so gewisse Gruppen, also gerade Profifußball und Wintersport, bitte, ich bin schon ein bisschen traurig, die Saison hört, glaube ich, im März jetzt auf.
Ja, Schluss jetzt.
So, ich habe noch eine Sache, die ich dir jetzt nicht vorenthalten wollte. Und dann können wir auch Schluss machen, weil ganz kurz. Und zwar wollte ich dir noch einen Geburtstag nicht vorenthalten.
Von einem frisch Geimpften, oder wie?
Ja, ich gehe davon aus.
Was vergleicht ihr mich eigentlich immer mit E.T.? Ich bin nicht wie E.T.
Oh,
stell dir
Tommy
vor, mich
Pieper
fragt eines Tages jemand von Melmark, was ihr für Wesen seid. Und ich sage zu ihm, kennst du den Film Der verrückte Professor mit Jerry Lewis?
Ja, toll.
Ja, Tommy Pieper wird 80, die Stimme von Alf.
Wahnsinnig, ja.
Soll auch ein sehr leicht reizbarer Typ sein, habe ich
gehört. Ja, genau. Ja, auch ihn, komischerweise, habe ich mal interviewt, mehrfach sogar. Und habe es dann geschafft. Er wollte nicht die Stimme von Alf rauslassen. Nee, ne? Aber irgendwann habe ich dann gesagt, Tommy, tu mir eingefallen, das lacht zumindest einmal so. Dieses nicht kannst du, diese Alf-Lachen. Und dann ist er auch gleich vom Lachen in so zwei, drei kurze Sequenzen, was Alf angeht, reingefallen. Das hast du es doch geschafft, du Idiot. Ja. Also der ist schon, ich glaube, leicht reizbar ist noch untertrieben. Ich glaube, Tommy, eine Produktion mit Tommy Pieper ist, glaube ich, vorher Valium nehmen und einen Brühestee trinken und dann an die Leine mit ihm. Aber großartiger Mensch.
Carlo, ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir, kannst du mir noch mal sagen, wenn du noch irgendwas brauchst fürs Krankenhaus, wie lange bist du da?
Ich bin jetzt, am Montag werde ich operiert und dann kommt die Herbstferien, Winterferien, dann ist es der zweite Weihnachtsfeiertag.
Ich will nur wissen, wie viel Toblerone ich dir einpacken soll, sonst.
Nein, nicht, nein, das ist ja furchtbar. Also 4 oder 5 Stunden lang.
4 oder 5, okay,
ja, alles klar. Beim Pförtner abgeben und die werden dann zu mir. Aber Steffi, das ist jetzt keine Anspielung, in einem gut versiegelten Umschlag nehme ich auch Bares.
Ja, okay. Also du bleibst ungefähr einen Spiegel lang.
So, ja, ist schön gesagt.
Okay.
Eine Woche Ausfall und dann übernächsten Donnerstag bin ich wieder da und freue mich sehr. Wir bleiben gesund, also ich ja nicht ständig, sondern kurz gehe ich mal weg mit der Krankheit und komme wieder und dann sehen wir uns übernächste Woche wieder. Und wenn ich jetzt weiterrede, werde ich doch ein bisschen, ciao Bella.
Tschüss Carlo, ich fahre jetzt los zum Impfzentrum und nehme alle frisch geimpft.
Ciao Bella.
Ciao Carlo.
Ciao Bella, Mensch.